Es wird wieder abgestaubt. Herzlich willkommen zu Folge 34 von Abgestaubt, dem Fußballpodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist Maximilian Ratzenbeck, aber ich bin nicht allein. Ich habe auch einige meiner früheren Kollegen abgestaubt. Heute wieder mit dabei. Fö, herzlich willkommen zurück im Podcast.
Servus Max. Herzlich willkommen zurück in Österreich.
Muchas gracias, wie der Amerikaner sagt.
Ja, ja.
Dankeschön. Für wie geht's da?
Du, mir geht's immer super.
Hast du Fußball geschaut?
Ja, natürlich. Ich kann dir das jetzt erzählen, weil du wirst dir das Champions League-Finale, glaube ich, nicht angeschaut
haben. Nein, ich habe es leider nicht gesehen.
Ja, ja, wir werden später darüber reden, warum. Deswegen werde ich das kurz in einem schnellen Rundown.
Was ist passiert in der Champions League?
Ja, Finale war.
Champions League-Finale.
Am Samstag. Real Madrid hat, wie zu erwarten war, wenn wir uns ganz ehrlich sind, gewonnen. Und zwar in mehr Real Madrid als dieses Spiel geht nicht. Erste Halbzeit Dortmund doch nicht überraschend, aber im Konter, vor allem durch Adeyemi, der unglaublich, der einfach wahnsinnig schnell ist, ein paar Mal ein bisschen typiert. Da hat es diese eine Situation, an die denke ich gerade, Mats Hummels, unser Lieblings-EM-Fahrer, wunderschöner Pass, über zwei, drei quasi Etappen über in die Gasse, wie man sagt. Und Adeyemi nimmt Tempo auf, steht vor dem Courtois, ungefähr 17 Meter vor dem Tor. Courtois, der hat so lange nicht gespielt, und dann kommt er raus und macht ihm wirklich die Möglichkeiten, limitiert er ihm, den Adeyemi, der rechts vorbeigehen könnte.
Aufgrund seiner Schnelligkeit einfach.
Aufgrund seiner Schnelligkeit, aber sich links entschieden hat und den Kontakt, also den Ball sich zu weit vorgelegt hat und Courtois ihm dann, oder der Carvajal, glaube ich, ihm dann sogar noch abgelaufen hat und zur Ecke gekehrt hat. Und das ist die Situation, das hast du vielleicht mitgelesen, die den BVB-Fans drei Tage später nur sehr, sehr, sehr weh tut und wahrscheinlich nur länger weh tun wird, weil, ich meine, die Geschichte ist, hätte Dortmund in der ersten Halbzeit diese eine Chance gemacht oder vielleicht sogar noch die Chance, die es auch gegeben hat von Schlotterbeck relativ am Anfang, dann steht es 1-0, aber das heißt ja trotzdem noch nicht, dass Dortmund das Kind schaukelt. Ja. Real Madrid ist einfach, die wissen, wie man Finale spielt, die wissen vor allem, wie man Finale gewinnt und haben dann eben genau in der zweiten Halbzeit durch eine Standardsituation und einen Fehler von Matzen, also einen Dortmund-Fehler, der einen Querpass von außen in die Mitte spielt zu Bellingham, der dann schnell auf Vinicius spielt und dann steht es 2-0, haben im Endeffekt, es war ganz genau so, wie man es sich erwartet hat, so hart es klingt. Natürlich hat es mich für Dortmund schon sehr, sehr gefreut, nach dieser Saison, die doch sehr schwierig war, nach diesem Finale letztes Jahr mit der deutschen Bundesliga, die sie dann auch noch verhaut haben im Spiel gegen Mainz, mit einem verschossenen Elfmeter. Und dann denkst du, hast du Scheiße am Fuß. Ja, absolut. Hätte mich gefreut, hätte ich super gefunden. Auf der anderen Seite, das ist Real Madrid, das darf man auch nicht vergessen, die haben so viele Verletzte. Eigentlich kein wirklicher Mittelstürmer seit Benzema.
Ja.
Natürlich vielleicht ist das beste, talentierteste Mittelfeld aller Zeiten, I don't know. Aber zumindest das Spannendste.
Finde ich sehr spannend.
Und auch mit diesen Vorzeichen schon echt wirklich stark, dass das Real das wieder geschafft hat. Darf man nicht vergessen, jeder redet immer von Vinicius Junior und Bellingham. Mein Man of the Match war aber Camavinga.
Warum?
Franzose.
Natürlich.
Den werden wir später noch sprechen kurz. Warum? Er einfach so extrem ballsicher. Wahnsinnig, ich meine, er hat schon in der ersten Halbzeit eine Situation jetzt im Kopf, wo er sich doch ein bisschen angeschüttet hat, aber wahnsinnig kämpferisch und körperlich. Und ich glaube, das ist gerade in so einem Finale dann trotzdem am Ende des Tages auch wahnsinnig wichtig, präsent zu sein. Und fast strategisch eigentlich so, man, der war Sechser, dann war er linke, auf der linken Außenbahn, linke Verteidigung teilweise auch, also wirklich äußerst viel Kilometer abgespult, und also zumindest meiner Wahrnehmung nach. Und da muss man schon sagen, okay, Camavinga nicht unterschätzt, man ist den schätzt man ja eh.
Properly.
Aber mir wird meiner Meinung nach zu wenig über ihn gesprochen, zu viel über Bellingham und Vinicius.
Stichwort, zwei Dinge habe ich gelesen. Erstens, Vinicius hat es wieder missverhalten, habe ich gehört?
Ja, ich habe jetzt gar nicht so. Okay. Also da waren zwei Situationen, ein Foul an Kobel, für das hat er die Gelbe gekriegt. Und dann kurz drauf war Schlotterbeck, Hummels, haben ihm in die Zange genommen, und er hat geschwalbt, würde ich mal sagen, hat die Gelbe dafür nicht bekommen. ich habe
das Real Madrid-Bonus.
Würde ich gar nicht sagen. Habe ich auch gelesen so danach. Aber der Schlotterbeck erwischt ihn schon hinten auf der Achilles. Cool, ein bisschen. Also habe ich jetzt nicht so schlimm gefunden. Okay. Und er hat halt bei seinem Tor hat er dann ein Tänzchen aufgeführt. Aber auch da denke ich mir, ja, meine Güte. Also ich habe das gar nicht so als Provokation wahrgenommen. Sondern natürlich ist er ein extravaganter Spieler, der halt dann auch so ein bisschen tanzt, wenn er da schießt. Und manche, glaube ich, legen ihm das als Provokation oder als Verhöhnung aus. Ich habe das gar nicht so empfunden. Okay. Das finde ich tatsächlich einen Jubel Richtung gegnerischen Fans oder den berühmten
Shut up.
Genau, also den Zeigefinger auf den Lippen, finde ich deutlich provokanter als ein Tänzchen.
Ja.
Also, hab ich nicht so schlimm empfunden. Ich verstehe, dass er eine streitbare Person ist, weil er ja doch weil es ein paar Situationen schon gegeben hat, aber ich habe das im Finale tatsächlich gar nicht so arg empfunden. Ich bin neutraler Beobachter gewesen. Ich hätte mir natürlich Dortmund gewünscht, aufgrund der Geschichte, aufgrund Marco Reus, aufgrund Mats Hummels und Sabitzer natürlich. Auf der anderen Seite war schon davon auszugehen, dass das Real Madrid einfach machen wird.
Marcel Sabitzer im Team der Runde, im Team der Saison der Champions League.
Ja, super cool. Yeah. Total verdient. Yeah. Ohne ihn, vor allem gegen Atletico Madrid, wäre Sense gewesen ohne Sabitzer. Und der hat sich richtig cool, richtig gut in die Dortmunder Gruppe einfach reingespielt. Ja. Ich meine, hey, bei Bayern, in Manchester United, war er jetzt nicht unangefochten. Mhm. Und das ist mit 30 Jahren bei Dortmund, hat er seine Position gefunden.
Ja. Und Marco Reus offensichtlich zu LA Galaxy.
Wirklich? Weißt du das schon?
Ist steht
das
auf der Transferliste, habe ich heute, glaube ich, 2 Minuten vor Podcastaufnahme gelesen.
Ja, ja schon.
Also da ist noch nichts fix, soweit ich weiß, aber es ist, es bahnt sich an.
Ja, würde ich verstehen.
Was macht der dort drüben, wenn er nicht Englisch reden kann?
Kann er nicht Englisch reden?
Ich kann nicht Englisch reden. Ich glaube nicht.
Ich sehe, wo irgendwelche Freien nehmen sie, wie sie schon mitnehmen.
Das ist eine Entourage wahrscheinlich. Ja, wenn ich ihm übrigens, unterstelle, dass er nicht Englisch kann, tut mir das leid, von dem gehe ich einfach nur aus. Nein, weil Weltspieler wie Messi, die seit 15 Jahren eigentlich Englisch kennen sollten, oder Ronaldo kann es, aber Messi kann es nicht.
Kann's nicht, nein. Ja, das stimmt.
Warum soll Marco Reus im Ruhrpott Englisch sprechen lernen? Ja, gut. Das denkt man eh.
Na gut. Unser Messi kickt aber auch in Amerika, insofern.
So ist es. Ja. Absolut, es geht. Ja, ich habe es nicht gesehen, das Champions League-Finale.
Ja, warum hast du nicht gesehen?
Leute? Ich war zu Zeiten des Champions League-Finales. Das ist ja, ich war in New York und habe um 1.30 Uhr, beziehungsweise nein, es war 15 Uhr Zeit New York, Champions League Finale, und zu dieser Zeit war ich im Mets Stadion und habe Baseball geschaut, und zwar New York Mets gegen Arizona Diamondbacks, ein super Blowout, 10-5 zu Hause verloren.
Ah, okay, Mist.
Die Regeln erkläre ich jetzt nicht, weil das war eine harte Arbeit von meiner Gattin, die mir auf der Tribüne erklärt hat, warum da das jetzt so ist, wie es ist, und warum der auf einmal gar nicht mehr hinsprintet zur Base und so weiter und so fort.
War noch so einfach war wie Fußball. Ja?
Genau, aber es ist der große Mythos, Fußball, es gibt keine Stimmung in amerikanischen Stadien, das ist beim Fußball so.
Im Baseball nicht?
Nein. Einen Tag davor habe ich nämlich gesehen, wie es im Fußball ist. Also die Stadien sind nicht leer. Ich war beim New York City FC gegen San Jose Earthquakes. Ja.
Nice.
Und die haben im Yankee Stadium gespielt. Also für alle, Hannes Wolf spielt bei New York City FC auf der linken Außenbahn sozusagen. Und die teilen sich ihre Heimspiele auf. Einmal spielen sie im Yankee Stadium in der Bronx in Manhattan, also im Nordzipfel. Und einmal spielen sie im City Field eben in Queens, wo ich dann am nächsten Tag das Baseballspiel angeschaut habe. Und der Fußball in Amerika ist natürlich nicht so geliebt wie der Baseball oder die anderen Sportarten. Der Baseball ist halt America's Game. Also da ist wirklich auch die Bude knallvoll bei 35 Grad. Wir haben eine Trikotnummernzeremonie erlebt von einem Mets World Champion aus den 80er Jahren. War ganz großartig. Man merkt halt da den Enthusiasmus, wenn es um Baseball geht, bei den Amerikanern, der beim Fußball halt einfach immer ein bisschen gekünstelt wirkt. Also wenn man die beiden U-Bahn-Fahrten vergleicht zu den Stadien, wir sind hingefahren zu den Yankees ins Stadion, also zu New York City FC, und da haben heute auch ein paar so Gespräche mitbekommen in der Bahn. Oh yeah, I think Tony Kroos, he's gonna go up for Ballon d'Or this year. he had a super, he had a great season with his last season in Bayern. That's what made him a player. Like, was redet ihr für ein Schrott eigentlich da? Okay, also, ja, Kind okay. Spielt sich hier eigentlich noch. Weißt du? Und dann halt Kinder, die halt irgendwie ja ihren Lieblingsspieler von New York City, der beste Spieler aller Zeiten und so. Weißt du? Ja, ich verstehe, als Kind sieht man das alles ein bisschen anders, aber irgendwie ist es irgendwie, ja.
Ja, aber das verstehe ich. Für mich war als Kind auch Ewald Brenner der beste Spieler aller Zeiten.
Okay, gut, das ist ein valides Argument. Ewald Brenner. Wir reden da von Ewald Brenner, bitte. Ja, SV Ried-Legende.
So ist es.
Ja, also man merkt schon, dass das, es wirkt manchmal ein bisschen erzwungen. Ich glaube, die neue Generation, die steht drauf. Ja, also viele Kids waren dort im Stadion. Die Kids waren übrigens die lautesten im Stadion, ja, weil sie sich das Knie angehaut haben und geschrien haben. Ja. Pyrotechnik war...
Hotdog, ob ich gefallen ist.
Ja, also Pyrotechnik war nicht vorhanden, was okay ist.
Ich habe ein Video gesehen von dir, wo
Pyrotechnik
du...
Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen. Wir werden dafür kämpfen und lassen Emotionen freien Lauf. Genau. Der hat es jetzt auch bis ins Yankee-Stadion geschafft. Gibt es auf meiner Instagram-Seite anzuschauen. Der Pyrotechnik, der Balkon-Ultra. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig dort, weil es gibt zum Beispiel irgendwie 500 oder 600 VIP-Sitze in dem Stadion. Mhm. Gefüllt sind bis eine halbe Stunde vor Spielbeginn nur VIP-Sitze besetzt. Also wie wir reingegangen sind, war recht wenig im Stadion los. Außer in der Delta Sky Lounge, wo wir waren. Und dann auch das Feld. Ja. Es ist so, dass du quasi, du hast den Diamanten, den Baseball-Diamanten, die Form vom Baseballfeld halt. Und da wird halt temporär dann ein Fußballfeld drüber gemalt. Ja, und ein künstlicher Rasen verlegt auf diese Ecke, wo es drüber schaut. Und das bedeutet also, du hast ein Fußballfeld und auf der linken Seite ist... Du hast natürlich nicht vier Seiten, wo Zuschauer sitzen, schon einmal klar, weil du hast ja beim Baseballstadion eine Seite, wo geschlagen wird. Und auf der Seite zu uns, also zu den Leuten, da ist halt dann neben der Seitenauslinie 40 Meter Rasen Richtung Zuschauer, weil halt da eigentlich normalerweise das Baseball-Diamond ist. Also ganz gewöhnungsbedürftig, wie es ausschaut. Ich habe auch dann vergebens nach dem Trainer gespannt oder nach den Trainern gesucht. Die stehen auf der anderen Seite vor den Werbebanden in einer Coaching-Zone, die ist so groß wie dieser Tisch da.
Okay.
Ohne Übertreibung.
Und der Tisch ist sehr klein.
Der ist sehr klein für eine Coaching-Zone. Also das war wirklich, wir haben dann gesucht, wo denn die Trainer stehen und wir haben sie nicht gefunden. Wenn ich wir sage, dann meine ich Marc Grosse, der Torschützenlistenzweite der zweiten Bundesliga letztes Jahr, den habe ich getroffen im Stadion mit seiner Freundin, ist ein Freund vom Hannes. Und vorher in der U-Bahn habe ich noch den großartigen Reini Ranftl getroffen von der Austria Wien. Also wir sind in Manhattan vom U-Bahn-Gleis gestanden. Es war, U-Bahn ist super in New York, muss ich echt sagen. Also du kommst überall hin, du hast überhaupt keine Probleme. Ich habe mir das viel schlimmer vorgestellt.
War das dein erstes Mal in New York?
Ich war glaube ich, 10-mal an der Westküste.
Ja, überall.
Aber New York tatsächlich noch nie.
Schau her. Ja. Dann gleich Fußball und Baseball.
Ja, ich habe mir es richtig gegeben.
Und Cats Delikatessen.
Cats Delikatessen. Jerry Seinfeld Diner, Sex in the City Apartments, auch wenn ich nicht weiß, was das bedeutet.
Ja,
Friends
cool,
Apartment, ist klar.
Hast du angeschaut? Super.
Ja, Grand Central Station, da gibt es eine Oyster Bar drinnen, eine Oyster Bar in der Grand Central Station. Das ist ein Wahnsinn. Top. Also ich habe das auch zu meiner Frau gesagt, die hat mir die Stadt gezeigt, die war natürlich schon 7-8 Mal dort. Ich war schon lange nicht mehr so begeistert von einem Ort, wo ich noch nie war. Mhm. Also, weißt du, wenn ich Budapest, Paris, ich war wirklich in viel Plätzen auf der Welt.
Gumpoldskirchen.
Ja. Auch wunderschön, da gibt es ein tolles Bier dort. Und immer wieder komme ich zurück und denke mir, Wien ist es nicht.
Und jetzt hat
New York die Oberhand. Ja,
das muss ich echt sagen.
Also, das ist eine anders. Stadt, und wir sind zu Fuß über die Brooklyn Bridge drüber gelaufen und dann presst die um in der Mitte und dann denkst du, das gibt es nicht. Das gibt es wirklich nicht. Also, du hast. Und die sind auch anders. Also das sind europäische Amerikaner. Zumindest ist die Stadt sehr europäisch. Sie ist walkable. Mhm. Das kenne ich aus L.A. oder aus San Francisco oder aus Sacramento nicht so.
Ja.
Ja. Sacramento ist kompakt genug, dass das geht. Aber San Francisco geht nur bergauf und bergab. Mhm. Und Los Angeles ist einfach viel zu groß. Du kannst überhaupt nichts hingehen. Da brauchst du ein Auto für alles. Mhm. Und New York ist wirklich, auch wenn es extrem weit ist. Also wir haben gewohnt in Tribeca. Mhm. Und dann, wenn du jetzt sagst, du bist zum Central Park, ist irrsinnig weit zum Gehen. Es sind 4, 5, 6, 7 Kilometer. Aber du bist in New York, du hast immer was links und rechts zum Schauen. Das wird dann im Fahrt. Und in L.A., bis da steht auf der Autobahn, wenn du 7 Kilometer gehst. Also New York, wahnsinnig fasziniert, und eben am Weg zum Stadion haben wir eben in der U-Bahn-Station, wir stehen dort, Grand Central, und dann schaue ich hinter mir, meine Frau sagt, da schaut die ganze Zeit wer her. Oder sie hat sich täuscht oder sie hat gesagt, ich glaube, der schaut die angeschaut. Und dann habe ich mich untergezogen, es gibt ja diese Ramftel.
War das Zufall oder was?
Ja, sicher Zufall.
Wirklich?
Ja,
das war ausgemacht.
Nein. Ja. Nein, wir haben uns ja noch nie getroffen vorher.
Ja, du kennst, du bist mit jedem Fußballer auf du und
nein,
du.
Nicht mit jedem. Und jetzt, aber jetzt mit reiner Ramftel. Ja, und wir stehen dort und dann gehe ich hin und dann sage ich, das gibt es ja nicht, muss ich nach New York fliegen, dass ich einen Austria-Star Ramftl trifft. Das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Der hat nicht super nett. Hey, ja, na und dies, das. Und
ja, Oberösterreicher natürlich auch, oder? Also, oder ist er Steirer?
Ich glaube,
er ist
Steirer. Ich glaube, Oberösterreich ist er nicht ganz, natürlich beim LASK gespielt.
Aber ich glaube, er kommt aus der Steiermark eigentlich, weil er war vorher bei Sturm.
Ja, also er ist ein...
Und Neustadt?
Er ist aus Völbach.
Ja, also ist ein Steirer. Na gut, die sind auch nett.
Das nein, also... Völbach. Völbach. Ganz ein netter Kerl, und wir haben uns dann diese restlichen 15, 20 Minuten am Weg in die Bronx noch ein bisschen unterhalten über verschiedene Themen. Und ja, für ihn war es auch das erste Mal in New York, seine Freundin war auch dabei, ganz nett, beide, und wir haben uns top unterhalten und dann vor dem Spiel noch ein Foto gemacht miteinander. Das posten wir auf der Abgestaubt-Seite.
Ja, super.
Die geballte Fußballexpertise aus Österreich ist angereist, um die New York-Fans zu konsultieren und Hannes Wolf anzufeiern, ja, anzufeiern, mit seinem New York City FC 5:1 gewonnen hat. Also die erste Halbzeit war wirklich zum Brechen langweilig.
Na, wirklich, Erbrechen?
Zum Erbrechen, okay, na, wirklich, ja, war Katastrophen. Zweite Halbzeit dann eben Hannes Wolf mit dem 1:0 eröffnet, und dann sind sie drüber gefahren. Direkt 3 Minuten danach das 1:1 kassieren und dann voll. Also ab der 80. war es ein Feuerwerk. Die haben in der Halbzeit 7 Minuten Nachspielzeit gehabt, wo wir nicht gewusst haben,
warum.
Also wie gesagt, wir sind...
Das machen wir jetzt beim internationalen Fußball.
Ja, Marc Rosse und ich sind dann gemeinsam gesessen, Reini war woanders. Wir haben dann immer die Frauen rechts und links und wir in der Mitte, eine Fußball-Experten.
Ja, ist egal. Und 10 Minuten Nachspielzeit.
Was ist denn das für ein Scheiß? Aber was du das so laut gesagt hast, du warst der lauteste im Stadion. Okay. Das haben wir uns nicht traut, ja. Also da hat auch keiner, da schreit auch keiner mehr rein auf den Schiedsrichter. Das passiert dort nicht. Okay. Passiert das nicht. Also der europäische Fan kommt nicht auf seine Kosten.
Okay.
Muss ich schon sagen. Also ich verstehe natürlich, Rassismus hat nichts verloren im Fußball, überhaupt nicht. Aber wenn ein Schiedsrichter auch nicht mehr reinschreien tut, dann weiß ich nicht, wohin. Also nein, es ist ein anderer Sport dort, ganz sicher. Vom Sportlichen her. Ich habe nachher noch kurz, es hat ein kurzes Dinner gegeben danach, und ich habe mit dem Hannes gesprochen und auch der Marco auch. Wir haben irgendwie denselben Eindruck gehabt. Du hast natürlich tolle Athleten in den USA, aber auch die Zugekauften, so wie der Hannes oder andere Spieler aus anderen Nationen, die sind, da brauchen wir nicht reden, das sind alle Sportler, Top-Sportler. Taktisch ist es ein bisschen anders. Also, wie kurz im Vorgespräch bei uns beiden gerade gesagt, in der Mitte zwischen Sechs und Angriff kannst du Schafherden durchtreiben, weil das fällt keinem auf. Da passiert nämlich nicht viel. Manchmal kommt es vor, als würde ein bisschen das Spielverständnis, das natürliche Spielverständnis fehlen, das uns irgendwie, als wo in jedem kleinen Amateurverein ist, das irgendwie, keine Ahnung, mitkriegst, weiß ich nicht.
Ja, wo es mindestens einen Spieler gibt, der das Verständnis vielleicht sogar hat.
Ja. Und dann hast du natürlich jeden Hannes drinnen, der in Österreich und in Deutschland gespielt hat. Und er sagt, er ist oft, manchmal ist es einfach... Es muss dich dran gewohnen. Dann will halt der Stürmer auf der Weg aus aufs Tor schießen, weil er unbedingt ein Tor braucht, weil er unbedingt ins Stats reinkommen will, obwohl es eigentlich ein Tor braucht und er braucht nur umlegen und einschieben. Ja, mit dem hadert er ein bisschen, aber grundsätzlich glaube ich, er Vertrag bis 2027 oder so.
Ich meine, auf der anderen Seite lebt Hannes Wolf trotzdem den Traum, glaube ich. Natürlich. Ich meine, er wohnt in New York.
Ja, ist dort wahrscheinlich einer der besten Fußballer im Kader.
Verdient wahrscheinlich das meiste von denen im Kader.
Der braucht sie da nicht.
Diese Salary Cap wieder hinkommen.
Ja, also das ist, wir haben ihn vor 2 Monaten im Podcast gehabt, der hat das ja ein bisschen erklärt, einfach mal die Folge durchhören. Ich glaube, für ihn ist schon nett.
Ja, auf jeden
jetzt
Fall.
Jetzt haben sie 5 Tage frei und dann hat er jetzt seinem Spezi im Mark Los Angeles gezeigt und die Zeit ein bisschen genutzt. Besuch aus zu Hause ist auch immer schön. Also es ist definitiv ein Erlebnis. Also Fußball in Amerika ist anders als in Europa, keine Frage. Aber wenn man einmal dort ist, das kann man sich geben. Und wenn man noch länger dort ist und man hat irgendwie das Glück, dass die Mets oder die Yankees zu Hause spielen Baseball, sehr unterschätzt.
Die Amazing Mets.
Weißt du, warum man sie die unglaublichen Mets nennt? Nein, weil sie unglaublich sind. Ich bin jetzt zu den Mets gegangen, weil ich ein begeisterter, für ich weiß, du bist es auch, ein begeisterter King of Queens. Also wir sind beide King of Queens Enthusiasten. Ja. Wir haben uns ja auch schon bei den Abstaubern immer wieder Zitate an den Kopf geworfen, wo wir eigentlich gehofft haben, oder gewusst haben, dass der andere es repetieren kann.
Ja, sowohl Deutsch als auch Englisch.
Genau,
ja.
Richtig. Und es gibt eben eine Szene, wo Doug sagt, auf Englisch, du hast das sogar gesagt.
Ich glaube, das ist noch der Richie.
Oder Richie,
Der versucht, bei
der Dorothy Sucksky.
Zu landen.
Ist Dorothy Sucksky?
Nein, es ist, wo sie sich kennengelernt haben, im grindigen Apartment.
Diese
Flashback-Szene.
Ja, wo Blechfrisuren heute.
Ja, genau. Ich glaube, es ist die erste Staffel. Für alle Interessierten.
Das kann schon sein. Ja. Oder willst du dann gemeinsam durch die Stadt fahren, weil sie den Hund verloren haben.
Genau,
wie heißt er denn? Keine Ahnung. Was soll ich jetzt schreien? Schrei irgendwas. Rusty! Spot! Also für alle, die jetzt schon abgeschalten haben, King of Queens ist ja ein großer Bestandteil meines Lebens gewesen.
Ja, und meines auch, absolut.
Da sind dann die Mets ins Spiel gekommen.
Genau.
Und ja, meine Frau hat mir dann das Baseball erklärt, also The Americans Game. Oder America's Game, und seitdem bin ich jetzt ein bisschen hooked. Ich sitze auch da vor dem Föhn mit einem Mets-Kapperl. Ich habe auch ein Mets-Shirt gekauft, einen Finger.
Sehr gut, das ist sehr, sehr wichtig.
Und einen Baseball, selbstverständlich. Meine Frau hat auch ein Kapperl. Ja. Wir haben uns ausgerüstet. Und wir haben zwei Becher, zwei Collectibles von der Daryl Strawberry, so heißt der Mann, Retirement Ceremony vom Samstag im City Field. Und das war ganz ehrlich wunderbar. Also ich muss sagen, tolle Erfahrung. Fußball in Amerika ist ganz anders. Baseball ist auch viel geiler, als man sich's vorstellt.
Kommen wir vielleicht jetzt viel geiler, als du das vorgestellt hast, Fußball in Amerika zu Fußball in Österreich. Kurz ansprechen, Jerome Boateng,
ja.
Den der LASK verpflichtet hat vor 3 Tagen. Und Sigmund Kuba hat von seinem außergewöhnlichen Charakter gesprochen.
Es ist natürlich auch interessant.
Ein bisschen zynisch würde ich das beschreiben, weil, und wir wollen nicht allzu lange darüber reden, weil man könnte oder eigentlich, also es gibt Podcasts, die sich nur mit dem Fall beschäftigen.
Ja.
Und da würde ich gerne, also die Zuhörer und Zuhörerinnen, die das zuhören, hören offensichtlich gerne Podcasts.
Ja.
Das heißt, ich würde empfehlen, also kann man eh machen, oder den Spiegel-Podcast, NDA, die Akte Kascha Lehnhardt. Mehr braucht man dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Einfach anhören, es sind 5 oder 6 Folgen.
Eine halbe Stunde.
Ja, das heißt insgesamt 3 Stunden.
Ah ja, super.
Doch recht lang,
ja.
Aber extrem, extrem kurz, unfassbar. Mhm. Also ich bin überrascht, dass der Fall oder dass das Thema doch kaum in den Medien irgendwie oder kaum...
Naja, das war schon in den Medien damals.
Schon natürlich, die Kascha Lehnhardt war 2021 die meistgegoogelte Frau Deutschlands.
Ja, ist das so?
Ja.
Wow.
Ja. Dann wundert mich ja doch mehr, der Sigmund Gruber dürfte den Podcast mal definitiv nicht angehört haben. Da bin ich überzeugt davon.
Der hat sicher so ein Tastenhandy.
Ja, richtig, der Podcast.
Ich brauche das Glumpert nicht, das moderne, lohnt mir in Ruhe.
Genau, das macht dann eine von seinen 17 Firmen, die sich um das kümmern.
Wahrscheinlich.
Oder Radovan Vujanovic würde vielleicht auch nicht angehört haben. Und vielleicht sollte man denen, ich war so wütend, wo ich diese Geschichte gehört habe, dass ich dem LASK eine E-Mail geschrieben habe.
Echt?
Ja, wirklich von einem besorgten Fußballfan. Der Image-Schaden, wenn man wirklich einen mutmaßlichen Frauenschläger eine Bühne wieder gibt und den engagiert, der Image-Schaden ist so groß für den Fußball. Und Fußball in Österreich hat eh schon nicht unbedingt das beste Image aufgrund verschiedener Fanvorkommnisse. Also Fußball als Breitensport. Fußball ist so ein extrem komplexes, intelligentes Spiel. Und
dann hast du aber noch nie ein Baseballspiel gesehen, mein Freund.
Und dann gibt's es war das Thema mit Rapid von vor 2 Monaten schon, wo du denkst, okay, die breite Öffentlichkeit, die jetzt nicht so Fußball interessiert ist, denkt sie, ja, das sind sowieso lauter
Polettensport,
genau. Ja. Und jetzt passiert sowas. Ich komme dann als Fan, als Fußballfan, der doch für gewisse moralische oder für gewisse Ideologie steht.
Das ist dir wichtig.
Das ist mir wichtig.
Wir kennen uns schon länger jetzt und ich weiß, dass dir das sehr wichtig ist. Du versuchst, ohne dir das auch nicht unterstellen, sondern das ist nur festgehalten, du versuchst schon, oder dir ist wichtig, dass man das Fußballerische vereinen kann mit dem, was hinter den Kulissen abläuft.
Ich glaube, der Fußball hat eine Verantwortung.
Mhm.
Eine große gesellschaftspolitische Verantwortung, derer sie bewusst sein muss.
Mhm.
Und dann denke ich mir, was ist das für... Ich habe den Satz schon oft bemüht, er stimmt natürlich nicht ganz, also er ist schon nuancierter, aber ich habe schon oft gesagt, dass der Fußball oder das Fußballstadion ein Spiegelbild unserer Gesellschaft ist. Mhm. Das heißt, das, was im Stadion passiert oder im Fußball passiert, ist so ein bisschen ein Indikator, natürlich, wie gesagt, nicht hundertprozentig, aber es ist ein kleiner Indikator für das, wie eine Gesellschaft funktioniert und was gerade Themen in der Gesellschaft sind. Und dann denke ich, das Zeichen, einen mutmaßlichen Frauenschläger, der im Sommer immer wieder vor Gericht sie verantworten muss. Und offensichtlich auch eine, also wie gesagt, eben mutmaßlich, ich weiß nicht, da muss man ein bisschen aufpassen mit der Formulierung, ja, seine Ex-Freundin in den Tod, in den Suizid getrieben hat.
Mutmaßlich,
ja, ja. Da muss man, glaube ich, es ist also das ist dann für mich total unbegreiflich, als österreichischer Fußballverein, der ja sowas wie einen Wertekodex hat, den man ja auf der Homepage lesen kann, als Familienverein unter Anführungszeichen, so einen Spieler zu verpflichten. Ich finde, das geht sich nicht aus. Also das ist unbegreiflich. Und ich denke mir aus, wenn ich jetzt Sponsor bin, wie die Raiffeisenbank. Und wir sind Oberösterreicher, wir wissen um den Wert von Raiffeisenbanken, vor allem am Land.
In jedem Ort, ein Ort bis dann, wenn du der Kirche und der Reiker hast.
Genau, so, ganz genau so ist es. Dieser Sponsor hat, also das Giebelkreuz, ich meine, das sieht man ja bei den Trikots, das ist links und rechts am Arm relativ präsent. Und da denke ich mir auch, ist man moralisch so verkommen mittlerweile, dass es kein Problem ist, diesen Spieler mit so einem Trikot auszustatten. Und dass man da mit in Verbindung gebracht wird. Als Raiffeisenbank ja auch. Als Bank. Immer gut, ist wieder die Frage, wie moralisch ist eine Bank überhaupt per se?
Da gehen wir jetzt weit.
Ja, okay, da wisst ihr nicht, wo wir anfangen. Ja, richtig, aber wie gesagt, mir war es nur wichtig zu sagen, ich war so sauer, dass ich auch der Pressestelle der Raiffeisenbank Oberösterreich eine E-Mail geschrieben habe.
Ja, wirklich war?
Ja, also mich hat eine Erklärung.
Mir geht das
richtig neu. Ja, denke, mir ist Fußball so wichtig. Ja. Und mir ist auch das Standing von Fußball in meinem sozialen Umfeld einfach auch wichtig. Und ich muss mich jedes Mal wieder erklären, weil es Leute gibt, die sich natürlich nicht mit Fußball beschäftigen, aber die halt die Sachen mitkriegen. Und dann so, ja, was ist denn das für ein, was sind das für komische Gestalten, die da im Fußball drinnen sind. Und denke ich mir, ja, hey, kann ich nachvollziehen, die Fragen. Kann ich absolut verstehen.
Zwei Fragen.
Ja.
Erste Frage, erwartest du dir eine Antwort?
Nein, von beiden Seiten nicht.
Wäre auch eine wahnsinnig große Überraschung.
Ja,
außer wir wollen keinen Kommentar abgeben.
Richtig, ja.
Aber selbst das traue ich beiden nicht zu.
Ja, nicht. Das wird verschwinden im Spam. Ist auch okay. Ja,
es wird nicht im Spam-Ordner verschwinden, sondern es wird im Gelöscht-Ordner verschwinden.
Oder im Gelöscht-Ordner, ja genau, richtig. Ja, genau. Und beim LASK, ich habe seit 1908.at, das ist so ein Fanblog des LASKs, da gibt es einen super Kommentar, den man sich durchlesen kann, den dieser Verein oder diese Fangruppierung veröffentlicht hat. Und das gibt mir dann wieder Hoffnung. Dass ich mir denke, okay, diesen Kommentar, den werden schon die Verantwortlichen hoffentlich mittlerweile beim LASK auch gelesen haben. Und dass Fans und das organisierte Fangruppe doch Macht klingt so negativ, aber doch eine gewisse, doch was verändern können, sagen wir so, das wissen wir ja. Und deswegen finde ich das super und ich hoffe, dass dieser Spieler bei jedem Heimspiel und auch bei jedem Auswärtsspiel den Empfang bekommt, den er verdient hat. Ich sage jetzt nicht wöchern, weil, wie gesagt, ich mich nicht aufpassen, aber ich hoffe, dass er das kriegt, was er, also dass er diese Resonanz kriegt, die er verdient. Auch sportlich verstehe ich den Transfer null, also auch von Jerome Boatengs Seite nicht. Es ist doch ein gewaltiger Abstieg. Also nicht besser, aber Weltmeister beim LASK.
Ich bin kein LASK, interessiert mich nicht.
Ja, ich meine, natürlich
bist das juckt mich nicht. Das passt schon, kann man ruhig sagen. Es stimmt ja auch, der Mann, bitte. Also, wenn wir jetzt einmal vom Moralischen weggehen, der Mann ist Weltmeister, der Mann hat alles erreicht im Weltfußball. Ja, ja. Champions League-Sieger, war zu seiner Hochzeit der beste Innenverteidiger auf der Welt, vielleicht mit Ramos gemeinsam.
Ja.
Also, da brauchen wir nicht reden. Das ist keine Unterstellung dem LASK gegenüber oder kein Downgrade.
Richtig, und dann jetzt zum LASK zu gehen. Es macht wirklich null Sinn, weder von dieser Seite noch von der anderen Seite noch von irgendeiner Seite. Du nimmst dir damit auch wieder einen jüngeren Spieler einen Kaderplatz weg, der vielleicht, keine Ahnung, den Lukeneder hat man nicht verlängert. Für mich einer der besten Innenverteidiger der Liga gewesen, der letzte Halbsaison oder überhaupt generell die ganze Saison. Abwehrchef vom LASK. Fanliebling, Stütze.
Ist mir nicht klar, warum das passiert ist.
Ja, wegen der Kohle, dass er sich da gespießt hat. Und dann verpflichtet man einen Boateng, der jetzt nicht wie ein Butterbrot spielen wird. Also das ist, vielleicht, ich weiß nicht, gibt es irgendeinen Grund, weil sollte er wieder verurteilt werden, dann richtet sie die Strafe nach den Tagessätzen. Die Tagessätze sind natürlich beim LASK deutlich kleiner bei ihm, also als bei Lyon.
Glaubst du, dass das der Grund ist?
Nee, das ist jetzt eine Verschwörung, aber
nein, es ist keine Verschwörung. Man kann ja hinter die Kulissen schauen und sagen, was ist das der allgemeine. Also ich finde, solche Sachen sind keine Verschwörung. Ich finde, man soll selber denken.
Weil
man sagt ja immer, wenn man selber denkt, dann ist das eine Verschwörung. Nein. Ist es logisch? Weil wenn ein Tagessatz wenn mein Tagessatz nach meinem Gehalt berechnet wird, ja, und ich genau, spiele ja bei El Ali, wo ich 25 Millionen im Jahr verdiene, oder ich spiele beim LASK, wo ich 2,5 Millionen im Jahr verdiene.
Nein, nicht einmal nie.
Naja, eben, aber schon da ist er zehnfache. Ja. Und stell dir vor, der geht nach Saudi-Arabien und sagt, toll oder rot, weil der kann da auch hingehen.
Ja, sicher.
Weil ich habe auf Twitter mit einer Frau gestritten, natürlich unter meinem Fake-Account, das lassen wir nicht, und habe gesagt, die hat gesagt, ja, weil er keine anderen Angebote mehr hat. Müsste man wirklich sagen, dass Jerome Boateng nicht nach Saudi-Arabien gehen könnte? Oder zum Aufgeigen, ein bisschen in die MLS als Innenverteidiger.
Das ist komplett wurscht.
Scheißegal.
Ja. Wobei, ist es so, darfst du, wann ein laufendes Verfahren gegen die Städte Europa verlassen? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Da kenne ich mich zu wenig aus.
Ich wüsste nicht einmal, ob man das Land verlassen darf. Ich kenne das nur aus amerikanischer Serie. Sie dürfen das Land nicht verlassen. Nein, da geht es natürlich um Amerika. Aber
das
keine
Land,
Ahnung,
Land das darf er, weil sonst würde er nicht in Österreich spielen.
Und ich spiele noch nicht in Österreich.
Ja, wer weiß.
Wann ist denn das Verfahren?
Es wird am 14. Juni wieder neu.
Juni? Ja. Am Tag vom Start der Euro.
Ja.
Aha.
Ja, stimmt, du hast recht. Ja, das ist ein Zufall. Es sind insgesamt 6 Verhandlungstage und am 19. Juli wieder.
Worum geht es in dem Sachverhalt? Ganz kurz, wir sind keine Juristen. Ich will nur.
Ja,
ich habe mir nämlich das Ganze noch nicht angehört. Ich habe das natürlich rudimentär mitbekommen damals mit Kascha Lehnhardt. Ich werde das aber heute machen, ich habe noch eine längere Autofahrt vor mir, deswegen danke, es sind genau 3 Stunden.
Das ist super. Aber du hast einen guten Morgen dafür.
Ja, den habe ich. Ich bin gerade 10 Stunden im Flugzeug gesessen und habe Red Bull gesoffen und nichts gegessen.
Das ist perfekt. Das ist optimal.
Wird Boateng für den LASK jemals auflaufen? Meine steile Frage, die ich jetzt in den Raum stelle, weil auf Twitter geht es extrem zu gegen ihn.
Ja, ja.
Also da habe ich ein paar Meinungen gelesen, die... Wo die sagen, hey, er ist nicht da, um einen Vortrag über Haushalt und Domestic Violence zu halten, sondern er ist zum Fußballspielen da. Wenn man alles ausblendet, ist das ja korrekt.
Absolut. Ja.
So. Wenn man es nicht ausblendet, dann ist es natürlich schwierig.
Ja.
Und da bin ich bei dir, ohne zu wissen, was genau vorgefallen ist, werde ich mir heute aneignen noch. Das Wissen wird, und der Backlash online ist gewaltig.
Ja,
für österreichische Verhältnisse ist Twitter außerhalb von Armin Wolfs Account normalerweise ein Schlaraffenland für Langweiler, weil da passiert nichts. Ja. Auch die Reichweiten. Aber unter diesem Post ist abgegangen.
Ja.
Und das ist jetzt die Frage. Wird der LASK dem Fandruck erliegen und den Vertrag auflösen?
Ist das möglich, wenn es ein aufrechtes Vertragsverhältnis gibt? Es sind zwei Fragen.
Ja, offensichtlich ist ja alles möglich.
Mir würde sagen, dass ein Jurist oder Juristin zuhört. Mir würde interessieren, erste Frage, darf der Europa verlassen? Warum unterschreibt er nicht in Saudi-Arabien? Verstehe ich auch nicht. Ich meine, das ist ja das Nächste. Ich meine, erstens kannst du viel mehr verdienen, zweitens ist dort jedem wurscht.
Wahrscheinlich keine Auslieferung auch nicht.
Ja, richtig.
Das wäre eine Frage.
Das wäre eine Frage. Ist das möglich? Und die zweite Frage wäre, kann ich aus einem bestehenden Vertragsverhältnis, ich meine, das kommt davon, wir kennen den Vertrag nicht, ja, ob da ein Passus drinnen steht.
Ja, aber ist das nicht normal bei jedem? Und entschuldige, bitte korrigiert es mich und uns, aber in dem Fall mich, wenn ich meinem Unternehmen einen erheblichen Image-Schaden zufüge, bin ich doch weg, laut jedem Vertrag. Da kann ja jeder sagen, hallo, du, pass auf, du hast jetzt da dich in der Öffentlichkeit so und so geäußert.
Ja, aber dann ist der Unternehmen deppert, weil den Vertrag hat er vor 4 Tagen unterschrieben. Oder vor 5 Tagen, weißt du, wie man.
Ja, aber vielleicht gehen die einfach, vielleicht täuschen wir uns ja und die wissen genau, um was da geht, dass sie glauben halt einfach, dass unschuldig ausgesprochen wird. Ne, weißt
du? Ja,
die andere Möglichkeit.
Die Möglichkeit des Freispruchs gibt es ja
weil
auch.
Weil Sympathie oder nicht, aber dumm sind die Leute beim LASK sicher nicht. Dumm sind sie nicht, weil sonst Leute keinen LASK. Dumm, weißt du? Meine.
Das sagst du jetzt.
Nein, denke mal einmal, weil sonst kann ich keinen LASK leiten, wenn ich dumm bin. Aber das kann ich mir nicht vorstellen.
Nein, nicht.
Man kann ja moralisch immer anderer Meinung sein.
Ja.
Aber die müssen ja in irgendeiner Richtung müssen die spekuliert haben.
Und im unwahrscheinlichen Fall des Freispruchs, das ja passieren kann, kann sich der LASK natürlich alle 10 Finger abschlecken eigentlich, weil sie würden so einen Spieler ohne diese Geschichte nie kriegen. Trotzdem auch nicht im Jahr 2024.
Also, um das Thema abzuschließen, Disclaimer, ja, alles ist mutmaßlich. Wir wissen, wir haben, das ist eine fußballanhängige Geschichte, die dazugehört. Verfahren ist im Juni.
Genau.
Wir sind gespannt.
Was auch im Juni ist.
Ja, da hast du eine wunderbare Überleitung gemacht. Und zwar im Juni startet die Euro 2024 und zwar in diesem Juni, also in 10 Tagen genau.
Ist du deppert,
in 10 Tagen ist das erste Spiel.
Ich freue mich schon extrem.
Ja, ich freue mich am Haxen aus. Ja. Deutschland gegen Schottland wird eröffnet das Turnier. Ich Österreich spielt ja auch bei diesem Turnier mit. Haben letzte Woche angekündigt, wir möchten einen kleinen Deep Dive geben. Und zwar heute schauen wir uns an Österreich und die Franzosen und schauen ein bisschen auf die, ja, auf die beiden Kader und auf die Schlüsselspieler und auf die Schlüsselpositionen. Was wird wichtig? Wen muss man aus dem Spiel nehmen? Kann man bei Frankreich als Österreich jemand aus dem Spiel nehmen? Du hast dir das ein bisschen angeschaut.
Ich glaube, das ist genau, das ist wieder, wie du das sagst. Ich habe mir vor allem das Spiel Frankreich gegen Deutschland angeschaut. Ja. Nur mal genauer. Das vor ein paar Wochen war, wo Deutschland 2-1 gewonnen hat. Natürlich durch das Florian Wirtz-Tor. Wir erinnern uns noch
Sekunden nach Vorlage von von Toni Kroos, der in diesem modernen Fußball nichts mehr Lohn hat.
Er hat ein bisschen länger gebraucht als der Baumgartner einen Tag vorher.
Extrem
oder ein paar Stunden vorher. Insofern, was natürlich den großen Unterschied gemacht hat, was sehr, sehr schwierig wird für Österreich. Österreich spielt ganz anders als Deutschland.
Ja.
Bei Deutschland hat gegen Frankreich es geschafft, längere Ballbesitzphasen durchbekommen zu können. Das heißt, und auch teilweise wirklich ganz kluge Fouls gemacht. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass du auf Höhe von Mittellinie vielleicht den Spielrhythmus der Franzosen hin und wieder mal kaputt machst. Und entweder mit, der Groß hat teilweise dort Grätschen auspackt. Ich kann mich in der 60. Minute an eine Grätsche erinnern, wo er den Tchouaméni, der jetzt verletzt ist, dort wirklich hart eingestiegen ist. Aber auch das finde ich nicht schlecht, als Botschaft zu sagen, hey, wir sind da und ihr könnt es nicht mit uns machen, was ihr wollt.
Ja.
Und natürlich spielerisch rein technisch ist Frankreich auf einer anderen Stufe, egal welche Position. Ja. Das heißt, ich meine, es tut so weh, dass Xaver Schlager verletzt ist.
Das ist Wahnsinn.
Das wäre genau wie mit der Typ gewesen, der körperlich präsent ist und einfach mal, also das klingt jetzt deppert, ich würde keine Phrasen dreschen, aber mal dazwischen haut und eben vielleicht auch Pässe im Vorhinein schon checkt und deswegen sie durch Antizipation oder durch gute Bewegung am Feld einfach einen Schritt, diesen anderen Schritt bekannten Schritt schneller ist als die Franzosen.
Das wäre halt einfach genau der, den man da mitten braucht, der Schlager.
Ja, richtig. Und deswegen, es ist, also hey, über Mbappé, der kann alles, der ist schnell, der kann schießen, der ist technisch, der ist dribbelstark.
Ich habe Jetski gefahren, habe Fotos gesehen.
Okay. Ganz wichtig ist beim Fußball. Und es wird Geschwindigkeitsnachteile geben gegen
Definitiv. Den. Jede Mannschaft auf der Welt würde diese Geschwindigkeitsnachteile haben.
Genau. So. Und ich weiß nicht genau, ob es eine gute Idee ist, da zum Beispiel, ich gehe davon aus, dass Philipp Moene Rechtsverteidiger spielen wird. Kann man vorstellen, dass
rechts oder links.
Ja, rechts oder links, oder vielleicht spielt er sogar Alex Brass, den zweiten Außenbracker, also links, keine Ahnung. Ist durchaus möglich. Könnte mir vorstellen.
Starke Saison bei Sturm gespielt.
Ja, genau. Zwar auf einer anderen Position, aber irgendwie, das wird sicher das Spannendste. Wie schafft man es auf der einen Seite das Mittelfeld durch Präsenz klein zu halten oder nicht zur Entfaltung zu bringen? Und natürlich, wie kriegt man Mbappé
gestoppt?
Halbwegs gestoppt. Der ganz aus dem Spiel nehmen kann es nicht.
Normalerweise nicht. Du musst erstmal wirklich einen schlechten Tag
haben. Richtig. Und es wird klar, dass es da
Probleme geben wird für Österreich.
Und Chancen geben wird für Frankreich.
Die muss man halt eindämmen.
Ja, genau, richtig. Das ist natürlich, ohne Glück geht es ja auch nicht. Den Faktor Glück darf man dann trotzdem nicht vergessen. Was der plötzlich ist, ein Stangenschuss oder irgendwas ist abgefälscht oder es kommt doch nur irgendwie ein Fuß dazwischen oder ein Kopf dazwischen.
Du, man hat Frankreich ans Rande einer Niederlage getrieben beim ersten Spiel von Ralf Rangnick, wo man dann in einer der letzten Minuten noch das 1-1 bekommen hat. Oder wenn man das Achtelfinale bei der letzten Euro hernimmt, Italien, da war der Ball im Tor, Marco Arnautović ein paar Zentimeter im Abseits, da haben wir schon alle gejubelt.
Ja,
wenn man da Glück hat, dann ist man eine Runde weiter
gegen
Italien. Also das Glück ist immer ein großer Faktor, da braucht man nicht diskutieren. Die Schlüsselpositionen für dich sind also das Mittelfeld bei den Franzosen und natürlich vorhin Kylian Mbappé.
Ja.
Wie wär denn der ideale Spielverlauf für dich? Also wie sollte es Österreich angehen,
Ich glaube, je länger es Österreich schafft, die Null zu halten, das ist auch wieder
Floskel. Aber ich verstehe, ich habe genau dasselbe im Kopf.
Ja, genau, richtig, genau.
Die Floskeln sind halt so wahr beim Fußball, ja, das ganz aus ist.
Manchmal sind sie einfach auch richtig. Man hat vielleicht den Vorteil, dass man darauf spekuliert, die Verteidigung, natürlich sind das lauter große Namen, die bei Frankreich da in der Verteidigung spielen werden. Ich meine, Amandi war im Champions League Finale auch wirklich so stark. Aber wurscht.
War das? Ich habe es nicht gesehen.
Ja, ja. ich gehe davon aus, dass Upamecano in den Verteidiger spielt. Und der ist ja der ist schon gut für die kleine hin und wieder einen Aussetzer im Kopf. Aber er natürlich auch unfassbar Kosten ist, ja, der, ja, irre gut. Kann ich mir aber vorstellen, auf sowas zu spekulieren. Das heißt, wirklich versuchen, diszipliniert zu verteidigen, als kompakt zu verteidigen, wirklich mit, ich meine, das hat man bei Österreich unter Rangnick wirklich gut hinkriegt, wenn ich an das Türkei-Spiel zurückdenke, da hat es schon Chancen gegeben, die aber wirklich gut verteidigt wurden, und dann, und vorne, also vorne hilft der liebe Gott, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, das ist irgendein Zitat, aber vorne ist, glaube ich, wirklich so, dass es schon, dass mindestens ein, zwei Fehler auch in der Defensive passieren werden. Ob das jetzt eben Upamecano ist oder vielleicht auch Konaté, den der Gerald Kwanzaa bei Liverpool eigentlich zum Schluss rausgekickt hat, also rausgespielt wieder aus der Startelf, kann ich mir schon vorstellen, dass also unmöglich ist sowieso nichts.
Ja.
Aber ja, da muss wirklich viel zusammenpassen, dass es zu einem Punktgewinn kommt. Auf der anderen Seite 30.000 Österreicher im Stadion und Österreicherinnen in Düsseldorf im Stadion.
Ist das erwartet?
Ich glaube schon. Ja, zumindest irgendwie hat das erzählt. Ich weiß nicht genau, ich kann mich erinnern. Und die Stimmung wird da sicher super sein. Und Österreich kann nur gewinnen gegen Frankreich.
Absolut.
Also man hat nichts zum Verlieren. Frankreich kann nur verlieren.
Ja. Die haben nichts zu gewinnen.
So ist es. Auf das würde ich mich ein bisschen verlassen. Oder auf das würde ich ein bisschen.
Das Momentum ist, finde ich, auf unserer Seite.
Ja, finde ich.
Weil du bist furios gegen die Türkei hast das Türkei-Spiel furios bestritten. Jetzt hast du noch ein, zwei Testspiele vor der Brust, glaube ich.
Heute gegen Serbien.
Richtig. Und ja, die
nächsten Tage, genau, die nächsten Stunden.
Und im Endeffekt hast du eine Euphorie im Land entfacht als Ragnick, wie der ORF-Experten.
Ragnick.
Ragnick.
der Kollege Felber. So
genau, richtig. Ja. Und ich glaube, du hast recht, also die Positionen, wenn man das Weltklasse-Mittelfeld, das ist ja so lächerlich, das Weltklasse-Mittelfeld der Franzosen, das sie nun mal haben und nutzen, nach vorne zu spielen auf einen der besten Spieler der Welt, wenn man das irgendwie in den Griff bekommt, dann glaube ich, hat man sehr, sehr gute Chancen gegen Frankreich und in weiterer Folge dann auch gegen Niederlande zu siegen. Man muss halt dann sich neu finden, glaube ich, aber das Frankreich-Spiel ist etwas, wo nur der Österreicher gewinnen kann und der Franzose nur verlieren kann.
Genau, genau so ist es.
Das Zitat, das du übrigens gerade gebracht hast, hinten erstmal dicht und vorne hilft der liebe Gott, ist vom sehr guten und großartigen Spieler Joachim Beese von Eintracht Braunschweig 1966-67 zur bisher einzig deutschen Meisterschaft geführt hat. Ja.
Das habe ich wieder sehe ich. Ich weiß nicht, warum ich das im Kopf gehabt habe.
Ja, weil du wahrscheinlich auch 100 Fußball-DVDs geschaut hast als Kind mit irgendwelchen Bundesligaspiele von irgendwann und wo dann der Kommentator irgendwann einmal ein Zitat bringt.
Ja, genau.
Genau da bleibt sowas hängen.
Richtig, so ist es. Sehr
das
genau.
Ist wirklich ein Wahnsinn.
Ja, ja.
Mein Lieblings ist kein Zitat, weil es auch total bescheuert ist und zusammenhanglos, aber werde ich nie vergessen. Ich habe eine DVD zu Hause. Die schaue ich, wenn ich zu Hause bin, alleine. Heute Abend bin ich wieder alleine zu Hause, weil ich aufs Begräbnis fahre. Und da habe ich einen DVD-Player und einen Fernseher und da schlafe ich in meinem Kinderzimmer. Und da habe ich eine DVD-Collection, was sind 150 bis 200 DVDs. Mein ganzes Lehrgangsgehalt früher draufgegangen.
Wie das halt ist in unserer Generation.
Genau. Ja. Und da gibt es eine DVD, die packe ich immer aus, wenn ich im Bett liege und einschlafen will. Fußball-Bundesliga Deutschland-Saison 2004-2005, die Highlights. Jeder Spieltag mit den besten Toren. Michael Ballack bei den Bayern, Roy Makaay bei den Bayern, Seroberto bei den Bayern, HSV ganz weit, also fantastisch. Und da gibt es einen Kommentar, Roy Makaay macht ein Tor, ja, und ist ja da Breakout-Season, grandios. Und da kommt auch kein Point, es ist nur die Art und Weise. Gibt es einen tollen Kommentar, Bayern spielt, Makaay hat am 16er den Ball und der hat so eine markante Stimme, dem Kommentator, und dann sagt er, Makaay, der Holländer, täuscht dein Schüsschen an und Tor! Das ist mir so im Gedächtnis geblieben, das zitiere ich immer, wenn irgendwer ein Schüsschen antäuscht am Fußballplatz, dann höre ich mich selber. Letztes Mal eben wieder ich glaube beim 6-1 Türkei, das erste Tor, wie der Xaver geschossen hat. Schlager, täuscht dein Schüsschen an und Tor! Mein Bruder kennt das auch, der kennt das. das ist so ein Running Gag. Also diese Zitate von irgendwelchen alten Fußballsendungen oder DVDs, da merkt man, dass man in die 90er aufgewachsen ist.
Ja, richtig, ganz genau. Ja, okay. Oder in die 60er.
Wie unser der gute Freund Joachim Beise. Das Zitat noch einmal. Unser Motto hieß hinten, also ich frage, okay. Joachim Beise, Sie haben Eintracht Braunschweig 66, 67 zur bisher einzigen deutschen Meisterschaft geführt. Bis heute reichten keiner Mannschaft zu wenig Punkte zum Titelgewinn. Sind Sie Meister geworden, weil andere Mannschaft schwächelten? Nein, das glaube ich nicht, sagt Fußballgott Beise. Wir hatten einfach unser ganz eigenes System, dadurch, dass wir letztlich Erfolg hatten. Unser Motto hieß, hinten erstmal dicht und vorne hilft der liebe Gott. Siehst du? Der liebe Gott ist auch heute bei uns wieder gewesen, hat vorbeigeschaut.
Ja, da bin ich. Ja.
Eine Sternstunde des Podcast-Wesens.
Kann ich mir vorstellen, Österreich 5 Punkte, X gegen Frankreich 0-0, X gegen Holland 1-1 und dann wird Polen mit...
Vorsicht mit dem Phrasing jetzt.
Oh, ah, ja, stimmt.
Was willst du? Da fahren wir über Polen drüber, dann fliegen wir Polen. Genau, überleg dir das dreimal, bevor du sagst, es ist Polen.
Ja, stimmt. Dann wird Polen...
Gewinnen wir gegen Polen rechtmäßig. Ja. Genau. Wir gewinnen gegen Polen.
Genau.
Das machen wir.
Genau, richtig. So.
Fußball, gut. Der Sport. Ja. Wir gewinnen sportlich.
Ja, genau.
Ja, danke schön, dass ihr bisher durchgezogen habt und jetzt.
Sehr gut.
Dankeschön fürs Zuhören. Es war wieder eine ganz bezaubernde Folge mit vielen interessanten, lustigen, aber auch ernsten und traurigen Themen.
Ja, ja.
Ich glaube, das war eine gute Mischung heute. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke dir.
Bleibt uns gewogen. Danke dir. Ja,
danke
Zuschauerinnen und Zuschauer.
Danke
fürs Zuhören. Danke für, dass du da warst.
Das nächste Woche haben wir einen super Gast.
Nächste Woche haben wir einen tollen Gast. Wir verraten es noch nicht, aber einen österreichischen internationalen Fußballspieler, der in einer ausländischen Liga vor 2 Jahren Topscorer, während er in der ausländischen Liga Topscorer war.
Warst du das oder glauben wir das?
Nein, ich bin mir fast sicher. Wir lösen es nächste Woche auf.
Ja, genau, machen
wir haben damals bei den Abstauber drüber gesprochen.
Okay.
Ja, nächste Woche schauen wir uns an, wie Österreich gegen Holland bestehen kann. Wir breaken die Holländer down, machen dasselbe wie heute. Danke für die Analyse
übrigens.
Sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir.
Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche. Wir haben abgestaubt.
Servus.
Ciao.